Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Sebastian Fitzek ist der erfolgreichste Autor Deutschlands und begeistert mit seinen spannenden psychologischen Geschichten Millionen Leserinnen und Leser weltweit. Dabei war sein Lebensweg bis hierhin alles andere als geradlinig. Vom Schlagzeuger zum Strafverteidiger, zum Chefredakteur bis hin zum Autor. Dabei ist eine seiner wichtigsten Rollen eine, über die er bis heute eher seltener gesprochen hat, die des Papas. Und natürlich könnte es nicht passender sein, dass er heute bei Papas zu Gast ist. Wir freuen uns sehr, dass er heute da ist und heißen dich herzlich willkommen. Hallo Sebastian.
Ja, hallo, vielen Dank. Danke sehr.
Sebastian, ich steige mal mit einer ganz großen Frage ein.
Okay.
Was macht für dich einen guten Papa aus?
Gut, also das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ein guter Vater muss so die Balance können und ja, ich eiere da rum schon mal am Anfang, aber ich glaube, ein guter Vater muss es hinkriegen, einerseits die notwendige Nähe zu seinem Kind und zu seinen Kindern und zu der Familie zu haben, aber wenn es jetzt auf das Wichtigste innerhalb einer Familie ankommt, nämlich auf die Kinder, auch die möglichen Freiräume schaffen können. Und genau diese Balance zwischen, ich lasse meine Kinder die Welt entdecken und sich selbst entfalten und gebe ihm aber dabei die nötige Hilfestellung und das Rüstzeug, dass sie nicht hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Das ist das Schwierige, bei dem man wahrscheinlich auch die meisten Fehler macht.
Wusstest du schon immer seit deiner Jugend, dass du Papa werden möchtest? Oder kam das dann erst so?
Ja, ich wusste das tatsächlich auch mit meiner ersten Freundin, die allerdings keine Kinder haben wollte. Eigentlich nicht mit mir. Und das habe ich schon irgendwie gemerkt. Aber ich wüsste gar nicht wieso. Also warum dieser Wunsch so in mir drin war. Und auch bestimmend. Also kurioserweise bin ich immer wieder auf, also Frauen, also meine längeren Beziehungen, die ersten, die ich hatte, da ging der Wunsch eher von mir aus als von den Partnern. Ich habe aber jetzt aber nicht so diese Allmachtfantasie, mich jetzt unbedingt immer reproduzieren zu müssen, sondern ich glaube, jetzt rückblickend betrachtet, ist es halt schon eine extreme Erfahrung zu wissen, dass es auf einmal jemanden gibt, der wichtiger ist als man selbst. Man lebt ja bis zu der Geburt des ersten Kindes schon für sich und man ist der Mittelpunkt all dessen. Es gibt eigentlich kaum jemanden, wo man sagen würde, okay, für den sterbe ich jetzt. Mhm. Wenn man jetzt nicht der allergrößte Narzisst auf Gottes Weite Erde ist, dann ist es, glaube ich, schon sehr klar, dass man dann, sobald ein Kind da ist, sagt, nee, jetzt, wenn ich die Wahl hätte, ja, dann geht's lieber mir an den Kragen als jemand, als meinem Nachwuchs. Und auf einmal ist man selbst nicht mehr der Mittelpunkt der Welt, sondern jemand anderes. Und das ist schon eine wundervolle Erfahrung, für die es sich, alleine für die Erfahrung lohnt es sich, Kinder zu bekommen.
Und du hattest ja auch schon vorher, bevor du Kinder bekommen hattest, Bücher veröffentlicht. Hat denn dein Herangehen und deine Sicht auf deine Arbeit sich geändert mit den Kindern? Hast du bei dir was bemerkt?
Ja, also es war so, dass als klar wurde, dass ich zum ersten Mal Papa wurde, das war 2010, da schrieb mir eine Leserin, ja, aber nicht, dass du jetzt anfängst, so Rosamunde Pilcher, rosarote Blümchenromane zu schreiben, nur weil du jetzt irgendwie auf Wolke 7 schwebst. Und ich habe geantwortet, ich glaube, es wird eher anders. Ich glaube, meine Bücher werden intensiver werden, vielleicht sogar expliziter an bestimmten Stellen, weil bis zu diesem Zeitpunkt waren meine Ängste, was jetzt auch Kinder anbelangt, eher abstrakter Natur. Aber dann werden sie konkret. Und Schreiben ist ja für mich auch Verarbeitung von Ängsten. Und genauso war es. Also dann entstanden erstmal auch so Bücher wie Abgeschnitten und weiß der Geier, sie waren schon härter. Es ging immer um Kinder, es geht immer um Familie. Alle meine Bücher sind Familiengeschichten. Und jetzt ist es aber so, dass ich schon ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen bin. Aber wie gesagt, jeder sucht sich ein anderes Ventil. Einige stellen sich den Ängsten, das mache ich. Andere verdrängen sie, das kann ich gut nachvollziehen, dass man sagt, sobald, gibt auch viele, die sagen, seitdem ich Vater geworden bin oder auch Mutter geworden bin natürlich, ich kann sowas jetzt nicht mehr lesen, keine Krimis, schon gar nicht, wenn Familien und Kinder drin vorkommen. Habe ich auch komplettes Verständnis für, bei mir ist halt ein anderer Weg.
Ich habe das gestern dein Interview in Vorbereitung auf das heutige Gespräch beim Kölner Treff mir angeschaut und fand das total spannend, wie du über das Ventil gesprochen hast und du eben meintest, ich mache mir eigentlich weniger Sorgen um die, die so viele Krimi-Thriller lesen, eher um die, die nur Rosamunde Pilcher lesen. Wo ist denn da das Ventil geblieben?
Richtig.
Fand ich irgendwie ganz spannend. Du hast gerade auch das große, vielleicht mit stärkste Gefühl von Kindern angesprochen, nämlich Ängste. Wie gehst du mit Ängsten deiner Kinder um?
Ja, also da habe ich viel, viel gelernt. Denn früher bestimmt habe ich häufig gesagt, ja, muss ja keine Angst haben und habe das probiert irgendwie sachlich zu erklären. Und was eigentlich total unempathisch ist, weil Angst ist ja in seltensten Fällen komplett begründet. Also wenn ich jetzt nachts durch den Wald gehe und ich habe so einen gruseligen Moment, das ist statistisch gesehen wahrscheinlich völlig unwahrscheinlich, dass jetzt der Verbrecher sich den Arsch abfriert, ausgerechnet hat in den Baum und jetzt um die Uhrzeit nachts im Dunkeln auf mich wartet, nur der, weil ich so blöd war, eine Abkürzung zu nehmen. Das ist statistisch gesehen wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass ich vom Polizeirevier eins über meinem Schädel bekomme, wo gerade ein Verbrecher rausgeht, den sie entlassen haben oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist insofern ist Angst immer subjektiv. Und wenn meine Kinder jetzt weiß ich, ich habe Angst, dann probiere ich den ein bisschen auf den Grund zu gehen und sage auch häufig, ich verstehe das. Schilder denen auch, das hilft häufig zu sagen, es gab auch viele Situationen, in denen ich Angst habe. Ich habe damals im Kindergarten, und das stimmt auch, da habe ich auch Angst, alleine irgendwo zu sein, allein zu spielen, nicht gemocht zu werden. Und da merke ich häufig, dass die idealisieren bis zu einem gewissen Alter ja einen noch und man ist der große Held. Meine Kinder beispielsweise, also der Jüngste, der sagt immer, Papa kann alles reparieren, was völlig absurd ist, weil ich habe zwei linke Hände. Aber ich habe dreimal hintereinander geschafft, irgendein Spielzeug zu reparieren oder irgendwas zu machen und jetzt erzählt er immer allen, Papa kann alles reparieren. So, und wenn die dann merken, oh, Papa hat da auch mal Angst und wie ist er denn damit dann umgegangen, das zerstört nicht den Respekt, sondern ganz im Gegenteil, sondern das fördert, glaube ich, dass die Kinder sich dann sicherer fühlen und sich ernst genommen fühlen vor allen Dingen. Aber jetzt habe ich über die Ängste der Kleinen geredet, die Großen, auch dort, am Anfang habe ich von Balance geredet, da merke ich schon, dass auch die weltpolitischen Themen, also Corona beispielsweise war natürlich in der Schule ein Riesenthema, was Angst gemacht hat und wo dann die Kinder auch dachten, na, also es wird irgendwie nie wieder gut, war da so diese Einstellung. Und dann das positive Denken zu vermitteln, ohne dass die Kinder das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen mit ihren Ängsten. Das ist halt wahnsinnig schwierig und da gebe ich zu, habe ich jetzt auch kein Patentrezept dafür. Mhm.
Gibt es ein Alter, ab wann du deinen eigenen Kindern erlaubst, deine Bücher zu lesen?
Naja, so rein statisch gesehen würde ich sagen, das ist ab 16. Aber ich würde mir jedes Kind einzeln anschauen. Jedes hat einen anderen Entwicklungsstand. Und das Allerwichtigste ist, das sage ich auch, also die interessieren sich zum Glück nicht dafür. Also auch die Älteste nicht, die liest die ganzen New Romans. Also alles, was so einen Farbschnitt hat, das liest die. Voll von BookTok inspiriert. Und die Jungs, die lesen Mangas hoch und runter und haben jetzt nicht so ein Verlangen. Da habe ich eher Sorge, dass sie die Filme sehen. Aber da steht ja dann FSK 16 oder so und dann ist klar normiert, ab wann sie das dürfen. Also insofern, das Einzige, was ich wirklich immer sage, ist, egal ob das kann ja auch Sachen sein, die wir gar nicht als Eltern kontrollieren können. Das kann ein Handyvideo sein, was auf dem Schulhof gespielt wird. Das kann eher klar ein Computerspiel sein. Das kann auch ein Buch sein, logischerweise. Oder einen Film, den sie mal im unbeobachteten Moment auch vielleicht beim Freund oder so sehen. Das Wichtige ist, dass sie wissen, dass man darüber reden kann, weil man darf, dass das Allerschlimmste ist, wenn man mit den Bildern alleine gelassen wird. Und das ist egal, Buch, Spiel, Film etc. Wichtig ist, auch wenn man 16 ist, dass man, wenn man das sieht und man ist verstört vielleicht auch dadurch, dass man dann jemanden hat, mit dem man drüber reden kann und nicht alleine gelassen wird.
Weil du gerade über auch Ängste und Herausforderungen gesprochen hast und ob die Kinder, deine eigenen Kinder, ab wann sie deine Bücher lesen können, das bringt mich irgendwie zu diesem ganzen Thema Digitalisierung und Handys.
Ja.
Und ja. Ich finde, das ist ja auch, also es ist ja allgegenwärtig, wir haben alle irgendwie eins in der Hosentasche. Ich finde auch, dass das für uns, also unsere Kinder sind noch jünger, die sind 5 und 1 und das ist irgendwie noch nicht Thema.
Ja.
Wie geht ihr als Eltern und du als Papa mit dem Thema Digitalisierung und Handys um bei euren eigenen Kindern?
Also wir leben in einer Patchwork-Situation, das heißt, ich habe, es sind unterschiedliche Kinder in unterschiedlichen Alters, das geht jetzt von 2 Wochen bis, bis 14 Jahre und hat also natürlich unterschiedliche Stufen, was das anbelangt. Handy ist glücklicherweise, manchmal sogar zu meinem Leidwesen, kein Thema, weil wenn ich der Älteren oder den älteren Jungen mal eine WhatsApp schicke oder so, dann wird die 2 Tage nicht beantwortet. Also die nicht bei uns leben. Die, oder wenn dann nach 2 Tagen kommt, dann nach dem Motto, geht's dir gut? Ja. Das meinem, okay, der Junge hat mal geantwortet.
Vielleicht sollst du eine Direct Message bei TikTok oder so schreiben. Ja,
vielleicht, keine Ahnung. Also da habe ich eher das Problem, was Computerspiele anbelangt, und bin eben sehr froh, dass sie sehr leicht von den Computerspielen wieder weggelotst werden und auch mal andere Sachen machen können. Das ist also noch eine diffuse Angst, die ich habe, dass sie durch die sozialen Netzwerke vor allen Dingen negativ beeinflusst werden und ihr Selbstwertgefühl auch darunter leidet. Weil ich stelle mir immer vor, ich war damals ein sehr schüchterner Schüler und hätte ich gewusst, also ich habe gewusst, eine Clique, die mochte mich nicht, aber hätte ich gelesen im Internet, was die über mich posten oder weiß ja geil, was sie wirklich denken. Ich weiß nicht, wie ich damit klargekommen wäre, in so jungen Jahren mit Kritik umzugehen. Das ist wirklich heftig. Und da reden wir natürlich drüber. Was ich aber, wovon ich überhaupt kein Vertreter bin, ist, das komplett auszugrenzen, weil das gehört nun mal zu unserem Leben dazu. Wir müssen den Umgang mit den sozialen Netzwerken lernen. Wir müssen Umgang mit Medien, mit Handys lernen. Es sollte wahrscheinlich sogar an der Schule gelehrt werden, wie man damit umgeht, wie man auch Fake News einzuordnen hat, etc. Pipapo. Weil ansonsten ist es so mit Süßigkeiten. Wenn man die zu Hause zu 100% verbietet, dann kann man sicher gehen, dass die sich das woanders holen.
Wie habt ihr das denn gemacht mit Handy? Hattet ihr feste Regeln, okay, ab 10 gibt es ein Handy? Oder weil der Druck steigt ja auch immens durch die Schule, durch die Mitschüler, brauchst jetzt ein Handy. Am besten Fall mit Apps drauf, Smartphone.
Naja, also man muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich auch im Familienkreis immer viele Ängste triggere, auch durch meine Bücher. Und selber dann auch Ängste habe und wir dann irgendwann schon, sag ich, erst mit einer Uhr angefangen haben, mit dem man das Kind anrufen kann, wenn es dann mal den Schulweg irgendwie nicht so, also länger gebraucht hat als üblich und dann auch ein Handy mitgegeben haben. Das war schon zum Ende der Grundschule hin. Was aber, wie gesagt, glücklicherweise eigentlich nie benutzt wurde, aber für uns eine Sicherheit war. Also wir können es erreichen und wenn es sich mal verlaufen oder hat oder so, kann es auch uns erreichen. Das war so eher so ein Anker. Genau, also insofern, das war weniger, weil die Kinder gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt ein Handy haben. Und dann gibt es Programme drauf, also die Handyzeit ist reglementiert. Also das, was sie jetzt außerhalb von Telefon machen, da können sie eine halbe Stunde was machen am Tag. Und wenn, dann müssen sie fragen, weil es geht nicht weiter. Also und das kann man dann anpassen, auch von Altersschritt zu Altersschritt. Genau, das ist halt, schwierig wird es halt, es gibt so viele Medien wie, es gibt ja auch Switch und weiß ich was, PlayStation und sowas. Und bei mir ist das so, ich habe dazu gar keinen Zugang. Das muss man sagen. Also ich habe mal probiert, also ich komme damit gar nicht klar mit diesem Controller an. Das ist irgendwie, wenn man es, glaube ich, nicht in jungen Jahren gelernt hat, dann ist das Gehirn falsch gepolt, mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken. Und das ist ja auch so etwas, womit man wahnsinnig viel Zeit verballern kann. Ich bin übrigens auch beispielsweise kein Vorbild, es gibt ja Eltern, die grundsätzlich, wenn man mal essen geht, so Stichwort iPad, ja, das verbietet. Und ich war auch einer von denen, die sich immer darüber lustig gemacht haben, wenn so eine Familie am Tisch saß und zwei Kinder davon haben mit unterschiedlichen Devices da irgendeinen Film geguckt. Mittlerweile gehöre ich da auch dazu. Also das ist, wenn das Kind halt im Restaurant, was vielleicht noch ein bisschen überhitzt ist, war eine Stunde aufs Essen wartet, weil die Küche lange arbeitet, ich meine, dann kannst du auch mal einen Film sehen oder ein Hörbuch hören oder irgendetwas. Und ich habe da mittlerweile vollstes Verständnis dafür, dass man diesen elektronischen Babysitter da mal aufstellt.
Das ist ein großes Streitthema bei uns hier im Podcast intern ab und zu.
Ja,
Niklas ist ein Feind davon. Ich habe es auch öfter schon gemacht. Aber was ich mich frage, wenn du gerade sagst, die ganze digitale Mediennutzung.
Er redet jetzt nicht mehr mit mir,
ja? Ach doch. Er ist nachsichtig. Ist
ja, okay,
und gut. Offen für andere Meinungen.
Und nicht nachtragen. Nicht nachtragen.
Aber wenn du jetzt über die Mediennutzung sprichst. Du bist ja offensichtlich ein sehr kreativer Mensch, schreibst viele Bücher, aber du machst auch extrem viele andere Aktionen drumherum, Playlist als Buch. Du liest an besonderen Orten, besonderen Menschen, dir fällt immer was ein. Das heißt, da ist super viel in deinem Kopf. Ich nehme an, den ganzen Tag rasselt dein Kopf mit irgendwelchen wahnsinnigen Ideen. Gibt es irgendwelche Sachen, die du zum Beispiel mit deinen Kindern machst oder förderst oder versuchst, irgendwie herauszuholen, zu fördern, dass eben sie auch ihre Kreativität irgendwie rauslassen und sie entdecken können vielleicht?
Ja, also ich nutze jede Möglichkeit dazu. Ich mache sehr viel Quatsch mit meinen Kindern. Das muss man schon mal sagen. Und wenn ich Kindergarten, wenn ich dann sage, so, aufwachen, heute ist ja ohne Haare Tag, wir müssen noch deine Haare abrasieren im Kindergarten und so. Und dann ja, Papa. Und dann, aber man gehen sie auch gerne darauf ein oder der Jüngste rennt dann runter und Mama, ich muss mir die Haare abrasieren. und dann denken wir, ich muss auch jeden Abend mir eine Geschichte ausdenken. Ja, das ist manchmal extrem anstrengend. Oh. Ja, also der Oscar, der jetzt 4 Jahre alt wird, der dann sagt, mir fällt heute jetzt ehrlich gesagt nicht so was ein. Von mir, na, ich gebe dir Zeit. Und so nach 10 Sekunden, hast du was? und ich probiere, dass ihre Kreativität gefördert wird. Manchmal allerdings hat das dieses auch paradoxe Denken. Es hilft wirklich sehr viel. Es gibt ein wunderschönes Buch, ich weiß nicht, wer macht denn sowas oder so heißt das? Oder da ist alles, also da muss man entdecken, was alles falsch ist auf dem Bild. Also da weiß ich, was ist ein Knoten im Wasserhahn oder so Rasen, den man hoch machen kann. Auf dem Bild können sie alles entdecken und sagen, das ist, wo gibt es denn sowas, glaube ich, heißt dieses Buch. Wunderschönes Wimmelbuch. Und das macht den Kindern unglaublichen Spaß, auch eben Quatsch zu machen. Das führt halt häufig auch dazu, dass mir da nicht mehr geglaubt wird, wenn ich also sage, heute ist halt ohne Spielzeugtag in der Kita. Ja, klar, ne? wie dann gestern ohne Füßetag oder weiß der Geier was. das ist tatsächlich so, dass sie sich dann in diese Geschichte reinversetzen. Das ist natürlich etwas, was mir zum Glück leicht fällt. Es war mal so, dass ein Nachbar hatte sich vom Reihenhaus ein Kunstwerk hingestellt. Und zwar, das waren wirklich, ich würde mal sagen, 4 Meter hohe Metallblumen, 2 Stück.
Oh, das war dezent.
Ja, es war zum Glück sehr filigran, aber es war sehr hoch und all grün angemalt. Ne? Und ich hatte die gesehen und beim Frühstück habe ich dann den Kindern erzählt, wisst ihr, was passiert ist gestern? Also da ist ein Riese durch die Straße gelaufen. Er hat sich in eine Maus verliebt, die oben auf dem Dach saß. Und die Maus will aber nichts. Von dem ist mir der Riese ihr Blumen mitgebracht. Ja. Doch, wenn ihr jetzt rausgeht, ihr werdet sehen, da stehen die Blumen. Ja, der Riese, gehen die raus, sehen die Blumen, kriegen voll den Flash und sagen, ja krass und so. Und dann haben sie die Geschichte immer weiter erzählt. Also das heißt, ich probiere durch Geschichten ihre Kreativität zu fördern. Und eben wirklich auch durch Blödsinn. Es macht ihnen am meisten Spaß.
Werbung. Heute für Disney Plus.
Niklas, was machst du denn heute Abend?
Ich werde mit der Familie schön essen und dann machen wir einen Filmabend. Sag mal, Hannes, hast du einen guten Filmtipp?
Ey, in der Tat. Wir haben letztens auf Disney Plus Alles steht Kopf geguckt oder Inside Out, wie es auf Englisch heißt. Ein extrem geiler Film, wirklich für die ganze Familie. Und bei Disney Plus gibt es jetzt auch Alles steht Kopf 2, den neuen Kinohit. Aber auch darüber hinaus hat Disney Plus bekanntermaßen ja mega gute Unterhaltung für die ganze Familie. Filme wie Vaiana, Encanto oder natürlich auch Cars lieben wir ganz doll. Hier ist alles für den perfekten Familienfilmabend dabei.
Und wenn ihr die Kinder ins Bett gebracht habt, dann hat Disney Plus die besten Drama- und Krimiserien für deinen Feierabend.
Und zwar nur für Erwachsene.
Unter anderem könnt ihr aktuell gucken Grey's Anatomy, 911, Criminal Minds und auch eine neue Serie, die Ende November auf Disney Plus landet, Dr. Odyssey mit Joshua Jackson in der Hauptrolle.
Den kennst du vielleicht aus Dawson's Creek, da hat er mitgespielt.
Ach ja, genau. Und in Dr. Odyssey spielt er nun einen erfolgreichen Chirurg, der sein neues Leben als Bordarzt auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff meistern muss.
Ach geil, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich habe in der Tat an den Abenden meiner Elternzeit im letzten Jahr so viel Zeit auf Disney Plus verbracht. Es gibt so viele gute Serien, zum Beispiel Mandalorian und die Star Wars, aber auch Marvel-Filme und Serien, auch absolut großartig und empfehlenswert.
Absolut. Ihr müsst also nicht mehr ewig rumscrollen auf Filme oder Seriensuche, bis das Essen kalt ist. Wir kennen es alle. Einfach jetzt direkt bei Disney Plus anmelden und dann bekommt ihr ein einzigartiges Entertainment schon ab 5,99 Euro pro Monat.
Genau, und nun bleibt uns nur noch einen schönen und gemütlichen Filmabend zu wünschen.
Werbung Ende. Hast du und habt ihr auch als Eltern feste Routinen und Rituale, wie ihr, wann ihr Zeit mit den Kindern verbringt? Weil du arbeitest ja, also wenn ich mir eben anschaue, wie viel du auch in den letzten Jahren geschrieben hast, bist du ja jetzt nicht gerade faul als Autor. Und du hast verschiedene Kinder. Wie schaffst du das da, diesen Spagat zu schaffen?
Also, ich würde sagen, nicht gut. Das muss man wirklich sagen. Also, ich bin jetzt wirklich nicht Super Dad. Also, auf der einen Seite ist es so, dass, man muss ja unterscheiden durch die Patchwork-Situation. Aber jetzt, Oscar und Moritz, permanent sozusagen an meiner, unserer Seite sind. Da ist jetzt eine klare Aufgabenteilung. Mein Moritz wird ja auch noch gestillt. Ich kümmere mich vorwiegend um Oscar, bringe ihn beispielsweise auch jeden Tag in die Kita, was mit Anziehen und fertig machen und allem drum und dran, und kann danach sozusagen in mein Büro fahren und schreiben und komme dann wieder zurück und habe einfach den Vorteil, dass ich mir natürlich die Zeit frei einteilen kann. Wenn dann eben der Anruf von der Kita kommt, so geht's irgendwie nicht gut, und dann kann ich auch zum Arzt fahren und bin da flexibel, auch flexibler als jetzt Linda, die eben schon zu Hause auch mehr Zeit mit dem Kleinen verbringen muss. Und dann kommen alle zwei Wochen die Großen noch, und dann das Full House und Turbo. Und das ist halt auch so, das heißt, die Wochenenden, diese Woche, da wird beispielsweise auch nicht gearbeitet. Früher habe ich immer auch dort geschrieben. Das ist ein bisschen, eigentlich ist es besser geworden, weil man tatsächlich jetzt diese Zeit, die seltenere Zeit, aber intensiver nutzen muss, und ich dann auch immer einen Plan mache, was können wir alle gemeinsam unternehmen, und dann eher vor der Herausforderung stehe, was interessiert, also ich meine, so eine Hüpfburg interessiert ja so einen 13-Jährigen jetzt nicht so. Obwohl, manchmal schon, man wundert man sich auch, aber wie schafft man das, dann alle unter einen Hut zu bekommen. Mit anderen Worten, ich glaube, es ist eher das größere Problem ist, kommen wir nochmal auf zwei Punkte zu sprechen, was wir digitale Medien, wenn wir noch ergänzen, wo ich wirklich kein Vorbild bin, ist, dass ich mich immer wieder ertappe, weil eigentlich müsste man das Handy irgendwie verbannen, damit die Kinder nicht sehen, dass man ständig an diesem Handy hängt. Das ist wirklich in meinem Beruf auch, wo ich ständig also Nachrichten bekomme oder mir auch dann schnell eine Notiz mache oder sowas. Oder wenn dann auf TikTok das ist und jemand schreibt, eigentlich bist du doch, siehst aus, ob du tot bist. Also beziehungsweise ich dachte, du bist schon tot, Jahrgang 1840. Wusste gar nicht, dass du noch lebst. Das hat letztens einer geschrieben. Dann kriege ich das, das ist interessant. Oder ich bin halt, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich müsste mein Handy häufiger wegsperren, dann hätte ich auch noch mehr Zeit und wäre fokussiert. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, die wenige Zeit, die man hat, fokussiert zu sein und nicht permanent irgendwie nur so da nebenbei zu schwimmen, aber eigentlich gar nicht richtig anwesend zu sein. Da könnte ich auf jeden Fall noch besser werden.
Ging mir aber letztens auch so, als mein Sohn, er wollte Lego spielen, wenn man ein einjähriges kleines Mädchen bekommen, und es fällt ihm jetzt zunehmend schwer, weil sie natürlich jetzt auch viel mehr Aufmerksamkeit braucht durchs Laufen. Da ich letztens meinte, komm, wir gehen ins Zimmer, und er so, ja, du sitzt doch sowieso nur da. Und ich war so, oh krass, da ist mir so aufgefallen, okay, dann guckt man manchmal dann doch.
Klar, weil
so oft irgendwas Handy natürlich ist abwesend.
Das muss man sagen, gerade wenn man so ein nervöser Typ ist, auch wie ich, der also schnell abgelenkt ist und der jetzt, ich meine, das nicht die Erfüllung ist, jetzt irgendwie Lego zu bauen. Das glaube ich eben auch, dass man dann trotzdem eben die Zeit da sein sollte, und dann ist sie lieber kürzer, aber intensiver, als man ist halt permanent da, aber merkt man auch, wenn man fünfmal angesprochen und dann merkt man erst, die Frage war, hat er eigentlich schon mehrfach gestellt, man selber aber war irgendwie gar nicht anwesend. Ja, das ist ein großes Problem und das wird verstärkt bei mir dadurch noch, dass ich natürlich häufig in meinen Geschichten irgendwie hänge und es nicht so abgeschaltet habe. Das heißt also auch nach Arbeitsschluss, nach Feierabend trotzdem so ein bisschen abwesend am Esstisch hocke. Rituale sind aber wirklich, wirklich wichtig. Ich habe gelernt, das ist ja alles Binsenweisheiten, aber die stimmen eben. Wenn Kinder ein Gerüst bekommen, wenn sie eine Struktur haben, fällt es ihnen einfacher, auch innerhalb der Struktur sich zu entfalten. Und wenn man nicht bestimmte Rituale pflegt, wie gemeinsames Frühstück oder gemeinsames Abendessen oder gewisse Aktivitäten in der Woche, die man einplant, dann wird halt alles so ein bisschen auch beliebig, auch für die Kinder. Und sie werden auch unsicher dadurch und nicht freier.
Ja, wir sprechen auch bei uns im Podcast ja logischerweise auch sehr viel über Elternthemen, über Erziehung und stellen auch regelmäßig fest, dass das ja auch so verrückt ist, dass wir leben in einem Land, wo es für alles einen Schein gibt. Ja, kannst für jeden Angelschein.
Ja.
Und beim Eltern und Papa werden, da werden dann alle so Mama werden, werden alle so reingeworfen.
Richtig.
Und so. You take it from here, ja.
Have fun.
Wenn man jetzt mal dem so ein bisschen folgt, was hättest du gern früher gewusst am Kinder haben, am Eltern werden? Wenn dir zum Beispiel, wir reisen in die Zeit zurück und du bist 18 und ich hätte dir damals gesagt, Sebastian, beim Kinderkriegen achte mal auf diese eine Sache. Oder gibt es irgendwas, was du einen Tick gern früher gewusst hättest oder fandst du es eigentlich genauso gut, weil du dich da so reinflowen lassen hast?
Ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es ein Erkenntnisprozess ist und einen Führerschein fürs Kind kann es ja schon mal nicht geben, weil keiner die Weisheit so mit einem Löffel gefressen hat, dass er hundertprozentig sagen kann, wenn du das machst, kommt das raus. Jedes Kind ist ja eben auch komplett anders. Ich glaube schon, dass dass mir noch mehr klar hätte sein müssen, dass ich mich noch mehr aus meiner Komfortzone rausbewege, wenn ich ein Kind bekomme. Ich hatte schon naiverweise eher die Vorstellung, dass das Kind natürlich eine Herausforderung wird, aber dann doch eher integriert in auch mein Leben. Und habe jetzt gemerkt, dass man Vater nicht einfach ist dadurch, dass man Vater geworden ist, sondern dass man sich das verdienen muss, und zwar bei dem Kind. Je intensiver man sich auf das Kind einlässt und je intensiver man die Momente, die man mit ihm hat, schafft, und sich vor allen Dingen auch nicht drückt, wenn es mal schwierig wird. Weil natürlich hat man 1000 Ausreden, warum man beispielsweise mal eben sich keine Geschichte ausdenken kann. Warum man mal jetzt nicht mehr auf den Fußballplatz geht. Warum man einen harten Tag hatte und warum man sich heute nicht kümmern kann. Aber je intensiver man sagt, nee, es gibt auch andere Dinge, für die man sich zusammenreißt und jetzt, dass man wirklich sagt, nee, jetzt bin ich da, jetzt habe ich den Fokus drauf, dass man das 1000-fach zurückbekommt. Genauso im Umkehrschluss, wenn man dann am Anfang, was klar ist, ist auch am Anfang der Karriere, wo man, sage ich mal, häufiger auch weg war. Einfach, weil man natürlich, also es gab einen Grund dafür, nicht weil man jetzt keine Lust auf die Kinder hatte, sondern weil man wirklich eben auch am Anfang der Karriere stand und bestimmte Dinge wahrgenommen hat. Das rächt sich aber dann auch eben, weil die Bindung sozusagen, weil das Kind dann eben doch sagt, ja, du bist ja eigentlich nicht da. Weil die Bindung dann darunter leiden kann. Und an einer anderen Stelle muss man dann intensiver damit arbeiten. Also mit anderen Worten, ich glaube, dieser Satz, du musst noch mehr raus aus deiner Comfortzone, der hätte vielleicht noch ein paar Dinge in die richtige Richtung beschleunigt.
Aber war das so, bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte auch immer schon Kinder haben. Und als sie dann kamen, es ging sehr schnell. und habe mich komplett überrumpelt. Ich war erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr ziemlich überrumpelt und kam nicht so richtig mit klar. Mhm. War das, und bei dir ist es ja auch, ich sag mal, in der Hochphase des anfänglichen Erfolgs dann gekommen. Mhm. War das auch so, wo du plötzlich dachtest, okay, was passiert gerade, ist mir zu viel? Oder konntest du da gut direkt mit umgehen?
Ich hatte das natürlich, die Kinder hatten das große Glück, anders als ich beispielsweise. Also meine Großeltern, die waren bis auf meine Oma, die aber auch nicht sehr zugänglich war, die waren schon verstorben leider. Und die Kinder hatten einen größeren Familienverbund, auch von Großeltern, die Halt auch dann gegeben haben. Ja, und auch mal einspringen. Also Großeltern sind natürlich Gold wert, wenn man wenn man keine Verwandten hat und völlig auf sich alleine gestellt ist, hat man ja auch in den ersten Jahren keinen Babysitter, muss man ehrlich sein, weil es ist ja schon eine große Verantwortung. Wem vertraut man das Kind dann an, wenn am liebsten natürlich jemanden aus der Familie, und wenn es keine Familie gibt. So, und das hatten wir. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich quasi mehr Termine auch wahrnehmen konnte, weil wir wussten das auch, aber meine Frau anfänglich damals nicht berufstätig, die Oma war da, und das war eben diese Komfortzone, von der ich gesprochen habe. Und ich glaube, rückblickend betrachtet wäre es noch besser, natürlich auch für die Kinder gewesen, wenn man aus dieser Komfortzone rausgekommen wäre und gesagt hätte, so, nee, jetzt bei der Großmutter beispielsweise, die sich wahnsinnig gefreut hat natürlich und es aufgenommen hat, sondern wo man sagt, halt, so, jetzt ich lass mal 3-4 Termine, mache ich doch nicht. Gut, wer weiß, vielleicht wäre ich dann jetzt nicht, würde ich jetzt heute nicht zu euch sprechen, weil ihr mich nicht kennen würdet. Weil das ist ja dann mal so eine Sache. Aber genau das ist übrigens dann die Konflikte, über die ich in meinen Büchern schreibe. Falsche Prioritätensetzung. Vielleicht falsche Prioritätensetzung, wo man zu viel in jungen Jahren gearbeitet hat. Also und im Augensammler ist das zentrale Thema. Da ist jemand, der seine Familie als Ermittler vernachlässigt, seine eigene Familie, um ein anderes Kind zu retten, und dabei sein eigenes Kind quasi verliert. Das ist so die Parabel, über die ich geschrieben habe.
Mhm. Du hast gerade auch über die Großelterngeneration gesprochen. Mich würde interessieren, weil darüber reden Hannes und ich auch oft, wie sich so Erziehung und Umgang mit Kindern auch über die Jahre verändert hat. Mhm. Gab es bei euch in der Familie im Umgang mit den Kindern, in dem großen Thema Erziehung, irgendeine besondere Sache, wo du gemerkt hast, ach krass, das mache ich jetzt irgendwie vielleicht ganz anders als meine Eltern oder als die Generation vor mir?
Ja, meine Eltern waren, also vor allem mein Vater war der war 15, als der Krieg zu Ende war, also Baujahr 30, und der war davon sehr geprägt, und auch meine Mutter von den Nachkriegsjahren sehr, sehr geprägt in der Kindheit, und die haben große Ängste gehabt. Und diese Erziehung, ich meine, ich war gutbehütet aufgewachsen, ich habe meine Eltern sehr, 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 sehr geliebt, aber sie waren auch in der Erziehung sehr angstgesteuert. Also wenn du keine guten Noten hast, dann passiert das und dann wirst du das und so. Und dann hatte mit vielen von Drogen, bis egal was es war, hatten überall so Ängste aufgebaut. Bei mir ist genau das Gegenteil, wo ich sehr viele Ängste verarbeite in meinen Büchern, ist es so, dass ich eben probiere, eher das Positive herauszustellen. Selbst, also es gibt ja auch viele Eltern, die jetzt sagen, ja, wir überlegen uns, ob wir überhaupt noch ein Kind in diese Welt setzen können. Und ich probiere eher zu sagen, jetzt guckt euch doch mal an, wo wir stehen. Also es gibt keine andere Zeit, trotz aller Widrigkeiten, die wir haben. Also ich habe keine andere Zeit, in der ich leben wollen würde, ja, als diese. Also in welches Jahr wollen wir uns zurückbeamen? Wo würden wir sagen, es ist besser? Allein wenn ich an Zahnärzte denke, also dann hoffe ich ja, das wird noch besser als und medizinische Versorgung und. Damit will ich keine Probleme kleinreden, aber ich probiere eher wirklich Leidenschaft zu wecken, es positiv zu sehen und dieses und diese ja die Positivität zu erzeugen bei meinen Kindern. Also ich probiere halt keine angstgesteuerte Erziehung zu haben.
Und da vielleicht zum Ende des Interviews hin, Niklas hat eine 5-jährige Tochter und da ist immer die Überlegung, ob man vielleicht noch ein zweites Kind bekommt oder nicht. Und Niklas hat immer die große Angst, dass man das zweite Kind nicht, dass man nicht nochmal so viel Liebe aufbringen kann, wie man für das erste Kind.
Hatte meine Frau auch genauso.
Und du hast jetzt 5 Kinder, kannst du da Niklas mal einen Tipp geben oder einen Erfahrungsbericht?
Na, erstmal ist es doch toll herauszufinden, wie das ist, ne? Also, wie teilt sich Liebe auf? Teilt sie sich auf oder potenziert sie sich eigentlich? Und das ist auch wie mit Eltern. Also, man liebt seine Eltern, also vorausgesetzt, man liebt sie wirklich. Es gibt ja auch andere Situationen. Aber da stellt sich jetzt nicht so die Frage, wen liebt man mehr? Das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich, dass sich diese Frage mit dem ersten Atemzug des Kindes überhaupt nicht mehr stellt. Mhm. Also wirklich, das ist nichts. Das stellt dann eher natürlich die 5-Jährige, du hast eine Tochter. Mhm. Ja. Wobei, das ist natürlich ein super Alter, weil die weiß, okay, ich bin sowieso die Prinzessin, ich werde nicht eingeholt werden können mehr. Ja. Ja? Das ist so, wenn schnell hintereinander kommt, anders.
Ja.
Ja, aber wenn bei diesem Altersabstand, wenn man, da muss man sich auch darauf Eifersucht nicht so große Sorgen machen. Es kann passieren natürlich, aber also wenn man wirklich den Gedanken, wenn man den Wunsch in sich trägt, dann go for it. Mhm. Ja, weil das ist ja gerade das Tolle am Leben, dass man nicht genau weiß, was werde ich da fühlen, wie ist das? Das ist ja ein riesiges Abenteuer. Was wir da haben. Und ich kann es nur empfehlen.
Und wir sind so reingestartet in den Podcast, wir haben gar nicht unsere Glückwünsche ausgesprochen.
Ach so, ja, vielen Dank.
Kürzlich erst Papa
geworden. Ja, danke, danke.
Ich hoffe, es ist alles gut und
also
super gelaufen. Klingt immer so, doof eigentlich.
Ja, ja, ja.
Dass alle wohl auf sind.
Alle sind wohl auf. Es war es ist wirklich den Umständen entsprechend, ich glaube auf Holz, alles gut gegangen und geht auch noch gut und trinkt vor allen Dingen extrem viel und wächst. Und aber es ist noch proportional. Die Hebamme sagt, nee, ist alles gut. Also.
Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie toll das auch ist im Krankenhaus und vor Ort. Und da merkt man auch erstmal, was das auch für eine Parallelgesellschaft ist, was dort stattfindet. Also unsere Tochter ist in Berlin in einem der geburtenreichsten Krankenhäuser Deutschlands zur Welt gekommen. Mhm. Und da kommen jeden Tag, glaube ich, 30, 40 Kinder zur Welt. Und man denkt immer so, diese Menschen, die laufen so anonym durch die Stadt und die schaffen Leben und die helfen dabei. Und das ist einfach so toll irgendwie. Also.
Ja, ist auch krass. Also vor allem was Hebammen leisten. Das ist unglaublich.
Ja,
ja und wir waren auch, also wir, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber wir waren im Charité Vocho Wedding und das ist auch unglaublich viele Kinder, die dann parallel zur Welt gebracht werden.
Ah, schon was Schönes. Kinder. Und
ich greife gerade mal hinter mich zurück, weil bevor wir haben nur gleich noch eine kleine Abschlussfragerunde. Wir würden gern noch mit dir über dein neuestes Buch sprechen.
Da gibt es doch so ein Special-Feature, oder nicht? Kann man das?
Was für ein?
Ja, du meinst, das Cover ist eine Limited Edition und man kann dieses vereiste Fenster enteisen. Einfach mit einem Tuch, einem feuchten Tuch, Wasser, ein bisschen drauf. Und dann wird sichtbar, was auf diesem Cover eigentlich zu sehen ist.
Wir machen das gleich einfach mal.
Ja.
Kannst du uns ein bisschen was zu deinem neuesten Werk erzählen?
Es ist wieder eine Familiengeschichte. Diesmal ist eine Adoptivmutter, Olivia Rauch, die eine Adoptivtochter hat und die braucht dringend einen Stammzellenspender, um zu überleben. Und jetzt will sie wissen, wer sind eigentlich die leiblichen Eltern? Und die Adoptionsstelle in Berlin, die mauert und sagt, wir dürfen die Identität nicht verraten, sonst gefährden wir das Leben der leiblichen Mutter. Und die beginnt jetzt erst recht zu recherchieren und stellt fest, es könnte sein, dass die Mutter, die vor 11 Jahren ein Kind zur Adoption freigab, Opfer eines Psychopathen wurde und dass sie einen Killer suchen muss, um das Leben ihrer Tochter zu retten. Und Deswegen auch der Untertitel, was, wenn der Tod deine einzige Chance ist zu überleben. Und das ist im Kern die Geschichte vom Kalendermädchen.
Krass. Wow, bin sehr gespannt.
Mann, ich muss ehrlich gestehen, ich bin erst vor anderthalb Jahren zu deinen Büchern gekommen. Mhm. Meine Frau hat eins eingepackt, die Therapie. Mhm. Und ich habe es ungelogen an einem Tag verschlungen. Sehr gut. Seitdem bin ich Fan.
Danke.
Ultra spannend. Ist die Serie ist jetzt auch rausgekommen.
Die Serie, ja? Prime Video, kann man sehen, ist wirklich gut geworden.
Ist die nächste, fange ich in der Tat ja. Jetzt?
6 Folgen, also okay. Ist nochmal, noch einige Geschichten, die nur angerissen worden sind im Buch, sind da nochmal ausgeführt worden.
Bin ich sehr gespannt, weil ich habe ein ganz konkretes Bild im Kopf durch das Buch und bin jetzt gespannt, wie es kommt. Wir können mal kurz das, würde es ja unbedingt gerne mal sehen. Ich liebe sowas.
Ja, gerne. Niklas, willst du es selbst machen?
Also Niklas kann das machen, das ist schöner für die Kamera.
So, sieht ja schon so aus, als ob wir hier eine Entbindung haben.
Und ich erlebe einfach.
So, vielen Dank. So, jetzt mach das mal. Großartig, danke. So, wir haben wir das jetzt in der Kamera. Ich würde jetzt hier einfach mal
so, und keine Scheu, also es braucht schon.
Also für die, die uns nur hören, Niklas wischt jetzt das Fenster auf dem Cover des Buches ab.
Ist ja abgefahren.
Und dann erscheint das richtige Cover.
Wow. Genau. Hannes, dann guck mal.
Der Titel.
Das ist ja geil. Das ist ja mega geil.
Das ist ja beeindruckend.
Das vereist auch wieder zu. Das ist das, so nach 2-3 Minuten ist das Fenster wieder
voll die geile
zugeeist.
Idee.
Wie seid ihr darauf gekommen?
Ich wollte, also das Fenster spielt eine ganz entscheidende Rolle natürlich in dem Roman. Es gibt die Tradition des lebendigen Adventskalenders. Ich kenne es nicht in Berlin, aber es soll es in einigen Gemeinden geben. Da stellst du dir aber eine Kerze ins Fenster, du schmückst es weihnachtlich und sagst damit Tag der offenen Tür, alle können kommen und wir feiern gemeinsam Advent. Und das macht auch das Kalendermädchen, stellt sich da etwas in die Fensterscheibe und lockt damit einen Psychopathen an. Und ich wollte, dass dieses vereiste Fenster auf dem Cover freigerubbelt werden kann. Und da sagt man ja, rubbeln ist schwierig, zerstört man vielleicht das Cover dadurch, außerdem kann man es nur einmal machen. Es gäbe eine neue Technik. Und das wurde noch nie für ein Buch gemacht. Das wurde auch noch nie so großflächig gemacht.
Wow.
Und da habe ich gesagt, da ich ja auch ein Spielkind bin und immer gerne was Neues ausprobiere, habe ich gesagt, das brauche ich.
Voll geile Idee.
Ja, brauche ich unbedingt. Und das ist die erste Auflage ist quasi mit dieser Wisch und weg.
Und du gehst ja dann jetzt auch auf große 15 Arenen füllt es aus, aber mit dem Buch?
Doch,
oder
also
mit dem Buch?
Das ist im Kern ist die Lesung aus dem Buch natürlich, aber ich habe beispielsweise auch eine Band dabei, Naturally Seven heißen die, ist eine 7-köpfige Band aus den USA, die waren schon mit Michael Bublé unter anderem auf Tournee und die ist eine A-Cappella-Band, das heißt, die machen alles mit dem Mund, Schlagzeug, Bass, Gitarre, auch die Instrumente, also und sie singen natürlich auch, und sie liefern den Soundtrack. Also während ich lese, wird a cappella ein Film-Soundtrack aufgeführt. So, also es ist eine Mischung aus Lesung und Konzert.
Wahnsinn. Wow. Ich bin super gespannt.
Also ich stelle mir das wirklich wahnsinnig spannend vor, dass du schreibst diese Titel und das ist ja jetzt wirklich auch, da geht es ja auch wirklich um alles.
Ja.
Und dann so nach Hause kommen und Familienalltag. Ich stelle mir den Bruch sehr hart vor. Also.
Ja, meine Frau wird ganz häufig gefragt, wie können Sie neben so jemandem schlafen? Aber ehrlich gesagt, ich schreibe mir das ja von der Seele. Es ist ja viel schlimmer, wäre es ja andersrum. Stell dir mal vor, wenn wir sitzen, ich würde Liebesromane schreiben und irgendwann würdet ihr erfahren, dass ich meine dunkle Ader dann nachts in den Straßen auslebe. Es ist doch viel besser andersrum.
Absolut. Ey, ich sehe es hier auch gerade vor mir, wir sind in der Kamera, aber da ist noch ein Spiel. Sebastian Fitzek, Underground.
Ja.
Das ist auch neu?
Das ist tatsächlich auch neu. Das ist so das dritte Spiel in der Reihe. Ich bin ein Spielkind im wahrsten Sinne des Wortes und ich hatte mal eine Idee und das war ganz erfolgreich. Und zusammen mit dem Spieleentwickler Marco Teubner haben wir uns wieder was Neues ausgedacht.
Ja, Spiele entwickeln stelle ich mir auch super spannend vor.
Total spannend, ist ein Job. Ich liefere da, muss ich mal sagen, die Impuls, die Idee, die Geschichte dahinter. Das Spiel an sich, das reine Handwerk, das Marco Teubner, das ist ein absoluter Profi. Ich hab mal wirklich probiert, von A bis Z alles mal selber zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist so, weiß ich nicht, wie man halt wie ein erstes Buch, was man schreibt, ja, ist ganz nett und man kann Eindruck im Bekanntenkreis damit erringen, aber so richtige Spielehasen lockt das nicht in einem Ofen vor. Also es ist auch hier ein Teamwork.
Krass. Sehr spannend.
Sebastian, vielen Dank, dass du uns, dass du über deine Offenheit und dass wir haben ja wirklich keine Gefangenen gemacht und sind auch direkt irgendwie gefühlt tief reingegangen.
Ja.
Und danke, dass du ja uns hier da ein bisschen mitgenommen hast.
Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ihr, ich meine, ihr redet ja auch sehr offen, darüber geht es ja offen damit um, es ist wahnsinnig spannend. Das ist eigentlich das Spannendste. Also Familie, Familie ist in jederlei Hinsicht das Spannendste, das Wichtigste in der Familie sind die Kinder. Was auch da zeigt, jedes Buch, nicht nur mein im Übrigen. Es gibt, glaube ich, kaum eine Geschichte, die keine Familiengeschichte ist auf der Welt. Mhm. Von Harry Potter über Star Wars, Titanic, egal was. Familie ist der Dreh- und Angelpunkt.
Ja, stimmt. Spannend, das hab's noch gar nicht gesehen. Schnelle Fragen zum Schluss.
Gerne.
Ich würde dir die einfach mal stellen. Und
ich einfach so kurz wie möglich.
Genau. Dein Lieblingsbuch?
Die unendliche Geschichte von Michael Ende hat für mich die Welt der Bücher eröffnet.
Dein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm, ich sag jetzt auch ganz lange zurückliegend, Angel Heart mit Mickey Rourke. Das hat mich komplett geflasht im Kino und seitdem wusste ich, ich möchte auch mal irgendeine spannende Geschichte erzählen.
Was hast du von den Kindern gelernt?
Dass es wert ist, sich jeden Tag zu fragen, was kann ich heute machen, was ich noch nie gemacht habe. Und sich dann eben dieses Staunen zu bewahren. Nichts für selbstverständlich zu nehmen, sondern das Wunder hinter all den dem zu sehen, was wir für alltäglich mittlerweile halten.
Du kannst heute Abend drei prominente Persönlichkeiten, lebend oder nicht mehr lebend, mit zum Essen nehmen. Wen nimmst du denn mit?
Also jetzt würde ich gerne, Jürgen Klopp mitnehmen, weil ich mich immer kennenlernen. Ich finde den super. und dann Trump und Kamala Harris zusammen nochmal an einen Tisch, ohne dass jeweils das Mikrofon abgestellt ist, sondern wirklich so. Und ich weiß nicht, ich glaube, Kloppe wird denken, was ist denn das für eine Quatschrunde hier? Aber wir beide werden vielleicht auch interessiert, einfach nur zuhören. Ne?
Ich glaube, das müsstet ihr dann auch.
Ja, ich glaube auch, weil also ich mag ja auch verhaltensauffällige Persönlichkeiten. Kennst du ja, das ist dann wie Kino. Also die müssen ja deine verhaltensauffälligen Persönlichkeiten nicht zu den mächtigsten Menschen der Welt werden, notwendigerweise. Aber mit denen am Tisch zu sitzen, das könnte eine interessante Runde werden.
Das klingt danach. Klingt nach einer spannenden Runde. Da wünschen wir dir einen schönen Abend.
Ja, danke.
Wofür möchtest du in diesem Jahr gern noch mehr Zeit aufwenden?
Für die Familie, definitiv. Wird aber nicht klappen, das weiß ich, weil ich bin auf Tour. Und ich würde auch gerne mehr reisen, ich liebe Reisen. Das könnte auch nicht klappen, außer wenn man die Tour als Reise zählt, aber da sehe ich leider nichts von den Orten. Also mit anderen Worten, ich glaube, also das müssen wir eher aufs nächste Jahr verschieben.
Und meine Abschlussfrage, was würdest du deinem 8-jährigen Ich raten?
Dem 8-jährigen Ich würde ich tatsächlich raten, zu probieren, die Dinge leichter zu nehmen und nicht zu versuchen, das Selbstwertgefühl davon abhängig zu machen, ob man von anderen gemocht wird. Und das ist natürlich unglaublich schwierig zu sagen. Aber das große Problem ist wirklich, dass wir auch heute noch mehr als damals in einer Welt leben, in der wir natürlich probieren, allen möglichen Leuten zu gefallen. Und uns beispielsweise schon als Kind dann in den sozialen Netzwerken so darstellen, damit wir möglichst viele Likes bekommen. Und das ist eine extreme Falle, weil das verhindert, dass man sich selbst kennenlernt und eigentlich weiß, was man an sich selbst mag. Und ich glaube, ich würde jedem früheren Ich von mir den Rat geben, zu lernen, wie es, also damit auch zufrieden sein, für eine gewisse Zeit alleine zu sein. Also man muss mit sich alleine sein können. Und das muss man lernen können. Wie das geht allerdings, ich hoffe, ich werde nicht von meinem 8-Jährigen gefragt, wie geht denn das? Naja, müsste ich auch wieder lange nachdenken und ein Buch drüber schreiben, wie das geht.
Aber schöne Antwort, muss ich sagen. Finde ich gut. Und zum Abschluss, wir machen immer Tagesempfehlung. Unsere Empfehlung ist ganz klar, das neue Buch, das Kalendermädchen, das Spiel. Und das Spiel heißt Underground nochmal als Hinweis und die Tour vielleicht zu besuchen. Die Frage ist immer, hast du denn noch für die ZuhörerInnen da draußen einen Buchtipp, eine Musikempfehlung oder es kann auch eine Essensempfehlung sein? Kohlrabi, Spaghetti, Eis, alles, was dir in den Kopf kommt, was du empfehlen möchtest.
Ja, also die... Ich, Stiefel. Das ist eine Frage. Was für eine Empfehlung kann man?
Ein Tagestipp. Es muss nichts Großes sein. Man kann. Tipp.
Ich glaube, muss mir mal ganz, ganz, ganz kurz überlegen. Als Empfehlung. Also ja, ich würde empfehlen, dass man, wenn das Kind, sage ich mal so, verständig ist, 4 Jahre alt, in Dreh und Eltern natürlich, mal die Playlist der eigenen Kindheit durchzugehen. Das mache ich nämlich gerade. Hm. Und das hat den großen Vorteil, dass man einerseits nicht immer nur die also so seltsame Kindergartenmusik hören muss, sondern mal seine eigenen Lieblingssongs hören kann. Aber dann deutschsprachig soll es allerdings sein oder die Sprache, die das Kind spricht, das muss man schon sagen, weil das und dann darüber mit den Kindern zu reden, das bringt einem sich selbst näher, das bringt das bringt das Kind auf und fordert den Musikgeschmack. Das finde ich auch ganz 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 wichtig. Wobei es mittlerweile ja super, super auch Bands gibt, die, sei es von Deine Freunde bis Digger oder weiß der Geier was. Das wäre halt auch eine Empfehlung, ja. Da mal auf ein Konzert zu gehen, falls man da noch nicht war.
Da gehen wir in 2 Wochen in Leipzig hin zu Digger. Bin sehr gespannt. Ich habe gehört.
Super. Ja, ja also du lässt ihn auch kennen? Oder?
Also wir lernen ihn, wir können ihn eigentlich mal einladen zu unserem Podcast.
Der Finale, ja. Mal liebe Grüße.
Ja.
Der super, super Typ und ganz tolles Projekt. Also das wäre, wenn die eigene Playlist zu krude ist, dann einfach da sich die Songs anhören. Oder auch deine Freunde, ist natürlich auch cool.
Ja. Sebastian, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Hat großen Spaß gemacht.
Danke, danke.
Und viel Erfolg.
Ja, euch auch. Und viel Erfolg mit der weiteren Familienplanung, Familiendurchführung.
Danke schön.
Euch alles auch. Gute. Danke, danke,
danke.
Tschüss.
Tschüss.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und dem Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.